Ich fühle mich heute echt ein wenig underdressed, muss ich zugeben. weil damit habe ich nicht gerechnet. Der Gast unserer heutigen Episode ist im Anzug da und jetzt komme ich mir auch ein bisschen doof vor, aber irgendwie muss ich dieses Gefühl jetzt dann ablegen und mir einfach zusammenreißen und mir denken, das nächste Mal, wenn so hoher Besuch kommt, dann ziehst du dich einfach gescheit an, dann brauchst du dich auch nicht blöd fühlen.
Aber das sind wir College-Jacken.
Genau, deswegen hast du da einfach unsere schöne, wunderschöne neue College-Jacke, weil es übrigens im Weihenstephaner Fanshop zu bestellen gibt, an. Steht da übrigens sehr gut, Anton.
Danke.
Ja,
danke.
Wer hat denn die designt eigentlich? Also,
ja, ich.
Also, ja, gut, deswegen ist es na toll. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode 1000 Jahre Bier, dem Podcast der ältesten Brauerei der Welt, mit mir und dem Done. Und schon leicht angeteasert, hoher Besuch ist da und eigentlich für einen Podcast, der aus der Stadt Freising, also Weihenstephan, entstammt, kann es fast gar keinen höheren Besuch geben als den Oberbürgermeister der Stadt Freising, den Tobias Eschenbacher. Servus Tobi, grüß dich, schön, dass du da bist.
Hallo. Ich habe übrigens den Anzug nicht wegen dem Podcast an, sondern wegen einem Anschlusstermin, also brauchst du keine Sorgen
machen. Puh, jetzt bin ich beruhigt. Jetzt bin ich wirklich ein bisschen entspannt. Jetzt haben wir schon so gedacht, heil und Sack, das hat jetzt wieder schön verdaddelt, ne? Aber ja, passt.
Glück gehabt.
Glück gehabt.
Glück gehabt. Warum unser Oberbürgermeister heute da ist, ist eigentlich schnell erklärt. Wir haben nämlich ein ganz besonderes Jahr und das ist, wir feiern 1300 Jahre Corbinian hier in Freising in diesem Jahr und da ist einiges geboten. Es ist für uns natürlich als Brauerei Weihenstephan, ehemaliges Kloster, auch natürlich ein großer, ja, ein Anlass zu feiern, weil unsere Geschichte damit begann, so ziemlich.
Ja, genau so ist es. Also im Endeffekt war das dann auch der Aufhänger, jetzt mal zu sagen, okay, jetzt haben wir das große Jubiläumsjahr, 1300 Jahre Heiliger Corbinian oder die Ankunft des Heiligen Corbinians in Freising, weil wir haben ja die Idee gehabt, ja schon viel früher dich mal einzuladen in unserem Podcast. Jetzt in Staffel 5 klappt es endlich. Und es ist ja wirklich eine gute Thematik, jetzt mal zu sagen, okay, jetzt lass uns nicht nur über die 1300 Jahre Heilige Corbinian sprechen, sondern allgemein einfach über die Stadt Freising, die Heimstätte unserer Brauerei, die Heimstätte der Alma Mater, auf der ich studiert habe, deine Heimatstadt, Done, wo du geboren und aufgewachsen bist. Denn ja, wie wir es schon in der einen oder anderen Episode mal gehabt haben, hat Freising zumindest jetzt dann aus der Brauerei oder Bierperspektive ja schon eine besondere Stellung, weil wir haben das ja schon mal gehabt oder auch schon das eine oder andere mal angesprochen gehabt. Für mich und für Freunde ist es immer so ein bisschen das Silicon Valley des Brauwesens hier, die Region, und mit Freising als Zentrum so ein bisschen für die internationale Bierszene oder Brauindustrie schon ein sehr wichtiger Ort, aufgrund verschiedener Faktoren, sei es die Halle Hollerdau als Hopfenanbaugebiet, sei es die Stadt Freising mit der Wissenschaft oder der ältesten Brauerei der Welt, sei es im Süden die Stadt Münden mit dem größten Volks- und Bierfest der Welt oder mit den berühmten Mündner Brauereien, aber auch die Technologie, die hier zu Hause ist, wie die Firma Krones Steinecker zum Beispiel. Also es hat ja wirklich hier in der Region, Bier lebt und atmet hier, und das hat ja alles auch gewachsene und historische Gründe. Und zum Thema Historie haben wir gesagt, müssen wir die 1300 Jahre Corbinian auf jeden Fall aufnehmen. Das ist definitiv ein ganz wichtiges Ding, denn Corbinian hat ja nicht nur der erste Bischof der Stadt Freising, sagt man ja, sondern er ist ja auch der Gründer des Weihenstephaner Klosters, das dann ein Jahr später ist, in 725 war das, also quasi haben wir vielleicht so ein kleines Jubiläum nächstes Jahr zu feiern, in dem Sinne. Aber die Stadt ist uns da jetzt ein Jahr zuvor gekommen, was okay ist, wir schauen mal darüber großzügig hinweg. Aber da wird ja auch einiges passiert sein oder wird einiges geboten sein zu diesem Jubiläum. Aber Tobi, jetzt mal ganz, ganz kurz, die Einordnung ist ja schon für eine Stadt wie Freising so ein Jubiläum, das kommt ja nicht alle Tage vor. Also das ist ja schon was, etwas, wo man sich auch lange darauf vorbereitet hat, oder?
Ja gut, also eigentlich muss man sagen, kommt es nicht alle Tage, sondern alle 100 Jahre vor, dass man so ein Jubiläum feiert. Letzten Endes muss man auch sagen, dass es natürlich was Besonderes ist, 1300 Jahre, das ist schon, zeigt schon von einem, von einer sehr weitreichenden Geschichte, und man muss ja ehrlicherweise auch dazu sagen, wir feiern nicht 1300 Jahre Stadtgründung oder Gründung, das heißt Freising gab es vorher schon, Heilige Corbinian ist ja dann hierher geschickt worden zur Vorbereitung der Bistumsgründung. Und das heißt, er ist eigentlich schon in eine bestehende Herzogspfalz gekommen. Das heißt, es gab hier natürlich schon Siedlungen. Aber für uns bedeutet natürlich der heilige Korbinian, der hat eine sehr besondere und herausragende Bedeutung. Und deswegen feiern wir die 1300 Jahre Ankunft des heiligen Korbinian. Ob so ganz stimmt, dass er 724 angekommen ist, ist nicht ganz ungefähr um die Zeit ist er angekommen, aber der Fürstbischof Ecker hat dann das 1000-jährige Jubiläum auf 1724 festgelegt und damit hat man dann gesagt, na gut, das ist in Ordnung und dann feiern wir jetzt alle 100 Jahre und deswegen sind wir jetzt bei 1300 Jahren, vielleicht wären wir ansonsten schon letztes oder vorletztes Jahr dran gewesen. Bin aber gar nicht so unglücklich, weil da wären wir mit unseren Baumaßnahmen in der Stadt noch nicht so ganz so weit gewesen.
Ich würde gerade sagen, das Timing war jetzt eigentlich ganz gut. Also die Stadt ist weitgehend saniert, bis auf einzelne Abschnitte, sage ich jetzt mal. Das Asam-Gebäude ist soweit, dass man wieder drin Theatervorstellungen haben kann, dass man jetzt hat vor kurzem mal die Freiluftbühne eröffnet. War diese Punktlandung so getimed? War die geplant oder hat das nur ein paar... Oder war das eher so, okay, Glück gehabt?
Naja, die Tatsache, dass wir das Asam-Gebäude eigentlich schon im April öffnen wollten und jetzt, sag ich mal, in den Juli gerutscht sind, würde ich jetzt nicht als Punktlandung bezeichnen, aber zumindest im Jubiläumsjahr, das war schon geplant, dass wir es aufmachen. Also das Asam-Gebäude ist ja praktisch, muss man sagen, eigentlich so unser Jubiläumsgeschenk an die Stadt Freising selbst. Also die Stadt Freising schenkt sich sozusagen das neue Kulturzentrum selbst und ich glaube, dass das sehr gelungen ist.
Definitiv, man hat ja jetzt auch gesehen, wie gut das angekommen ist, auch gerade eben diese Freiluftbühne hinten draußen, die jetzt seit Ende Juni offiziell eröffnet worden ist. Ja, also dieses Fleckerl Erde hinten draußen am Asam-Gebäude, das hat einfach wahnsinniges Potenzial gehabt. Das hat man früher schon mal beim Altstadtfest gesehen, wenn hinten die Bühne aufgebaut war. Und jetzt mit dieser fest eingebauten Bühne, die man ja öffnen kann, Asam öffne dich, nennt sich das Ganze ja, merkt man erstmal, wie die Freisinger, ja, gelächzt haben noch sowas. Also gerade auch jetzt die letzten Tage waren auch das kreative Schauspielensemble, das wir immer unterstützen, die da ihre Theatervorstellungen gehabt haben. Die Leute sind froh, dass sich dieses Asam-Gebäude, dass sich da jetzt wieder was rührt. Also man merkt es. Und das ist jetzt nicht nur im Rahmen dieser 1300 Jahrfeier natürlich, sondern auch im Hinblick auf die Zukunft, was da alles stattfindet. Kann man schon mal sagen, dass das sehr, sehr gelungen ist, finde ich.
Ja, prinzipiell finde ich jetzt so als Mitarbeiter in einer Brauerei, Infrastrukturmaßnahmen zur Stützung des Kultur- oder Eventbetriebes, wo ja vielleicht das ein oder andere Bier mal getrunken wird, prinzipiell sehr lobenswert. Also das kann man ja auch mal hier da mal so sagen, ja. Wo Theater ist, wo Kunst ist, Kultur ist, Musik ist oder Aufführungen sind, da wird da ganz gerne mal was getrunken, deswegen bin ich da für sowas ja immer zu haben. Aber da muss man einmal wissen, wenn man jetzt kein Freisinger ist, sondern mal Freising besuchen kommt, was ja vielleicht hoffentlich der ein oder andere Podcast-Zuhörer mal plant, es gibt ja einiges zu sehen und das Tolle an Freising ist, vor allem für jeden, der noch nie da war, es ist nahezu alles fußläufig erreichbar und ja, machbar, also vom Bahnhof aus ist man in Flotten 5 und Komoten 7 Minuten praktisch in der Altstadt. Da, wo in den letzten Jahren viel Baustelle war, die aber jetzt entsprechend abgeschlossen sind. Also man hat so eine Begegnungszone entwickelt, man hat einen kleinen Bach in der Altstadt wieder eröffnet, wo man jetzt Outdoor-Seating hat für Cafés und Restaurants und Bars und so weiter, was natürlich auch eine klasse Sache ist. Also das füllt das Leben auch in der Stadt allgemein einfach viel, viel mehr. Man hat da richtige Aufwertung gemacht, aber man hat natürlich auch den Kulturbetrieb in der Stadt, also mit dem Domberg, wo wir ja auch schon mal drüber gesprochen haben, also mit dem Freisinger Dom und mit dem Diözesanmuseum, das auch wieder eröffnet worden ist, nach umfangreicher Renovierung. Also man hat da wirklich in einem Radius von ein paar hundert Meter, sage ich jetzt einmal, wirklich alles konzentriert da und dann vielleicht mit einem 5 Minuten Busfahrt ist man in Weihenstephan. Also es ist eigentlich eine wunderschöne Stadt für einen Tagesausflug oder für so einen Übernachtungsausflug. Und auch, und das ist etwas, was mich persönlich, sehr fasziniert hat. Also am Tag nach der Eröffnung des, und da kommen wir jetzt kurz drauf, der Bayerischen Landesausstellung, die dieses Jahr ja wegen dem 1300-Jahr Korbinians-Jubiläum in Freising tagt, im Diözesanmuseum am Domberg, war auch meine Premiere der Fahrt mit der Dombergbahn, wo ich dann mit meiner Mama aufgefahren bin auf den Domberg und Das hat wunderbar geklappt und das hat war das erste Mal, dass ich wirklich da so entspannt auf dem Berg auf bin, weil sonst habe ich immer fest aufgeschnauft, ja, aber jetzt sehr entspannt. Aber ich bin dann doch auch da gestanden und habe gesagt, also irgendwie der Name Dombergbahn, Tobias, das finde ich jetzt schon irgendwie ist schon ein bisschen, also man hat die Vorstellung, also zumindest bei mir jetzt als Österreicher, ist jemand, der viel in den Alpen unterwegs ist, Dombergbahn, da stellt man sich irgendwie so eine richtige Bergbahn halt vor, ja, und dann ist das halt dieser Aufzug hier, da hätte ich mal gedacht, also ich habe da Kollegen in Südtirol oder in Österreich, die bei einer Bergbahn arbeiten, wenn die das sehen, die denken sich ja, und wo ist die richtige? Aber es ist ein sehr bequemer Weg, da auf den Berg zu kommen und dann kommt man gleich hinter dem Museum raus und kann sich das anschauen gehen. Und das ist ja vom Bahnhof keine 5 Minuten. Also wirklich in jeglicher Hinsicht sehr, sehr praktisch zu machen bzw. zu erleben. Und auch diese Ausstellung da oben, die seit April, Mai offen ist, gell? Und da halt auch um das Thema Heiliger Corbinian und sein Wirken in Bayern geht, mit auch sehr interessanten Ausstellungsstücken und auch, sage ich mal, auf vielen Ebenen in einem neuen Museum erfahrbar ist.
Wollte dazwischen grätschen. Wie ist denn das Feedback, das du bisher kriegst? Gerade, also das Programm ist ja sehr viel umfangreicher wie die Landesausstellung. Also wir haben ja auch ein Jubiläumsbier. Werbung. Ja. Wir haben die große 1300 am Marienplatz, wo man ja wahrscheinlich von deinem Büro aus noch mehr sieht, wie diese 1300 frequentiert ist, wie von uns aus. Was ist so dein Eindruck? Was kriegst du so zurückgespielt?
Also ihr habt jetzt doch einige Punkte angesprochen.
Ja, bitte,
vielleicht mal anfangen.
Auf alle drauf eingehen, unbedingt.
Bei dem Punkt der Dombergbahn. Also erstens, der Name stammt nicht von uns, sondern von der Erzdiözese. Den Aufzug, ist ein Schrägaufzug, also schon ein besonderer Aufzug. Das ist kein
Standard. Dieser kleine Zahnradbahn halt irgendwie, gell?
Ja, so ein bisschen. Die haben das so genannt. Letzten Endes muss man vielleicht auch die Relation sehen. Ich meine, du kommst jetzt, sag ich mal, aus eher einer bergigeren Gegend. Wenn man das Mölltal anschaut, ist es ja nicht vergleichbar. Ich meine, du arbeitest hier am Weinstephaner Berg und eigentlich müsstest du dich ja selber fragen, kannst du den Weinstephaner Berg als Berg bezeichnen, wenn du ihn vergleichst mit deiner Heimat? Also insofern glaube ich, mit dem Domberg und dem Weinstephaner Berg haben wir einfach in Freising eine andere Relation. Andere
Feststellung. Ja, stimmt. Es war ja ein bisschen scherzhaft gemeint.
Bei euch in Kärnten, sage ich jetzt.
Ja. Aber ich glaube, ein Österreicher, der daherkommt, denkt sich Dombergbahn und dann stellt er sich halt ganz was anderes vor. Wobei ich schon immer ein Fan war und vielleicht kannst du das ja kurz mitnehmen. Ich hätte jetzt nichts dagegen, von der Mensa, haben wir früher immer gesagt, Mensa zwischen Mittelstation unten am Braulehrstuhl und Bergstation hier beim Biergarten von der Brauerei, so ein Doppelsessellift. So als Ding, das hätte vielen Studenten das Leben hier in Weinstephan sehr viel angenehmer gemacht.
Also ich mache mal weiter bei der 1300. Okay. Ja, passt. Das ist scheiße. Ja. Ja, wobei interessanterweise muss man tatsächlich sagen, dass die Seilbahn an sich jetzt schon immer in den Mobilitätsplanungen immer mehr am Kommen ist, wo man sagt, es ist nicht nur, um auf den Berg zu kommen, sondern eben auch, um mit möglichst wenig Versiegelung, sag ich mal so, kürzere Strecken zu überbrücken. Mhm. Aber ob jetzt ein Sessellift, sag ich mal, auf den Freisinger Berg, auf einen der Freisinger Berge, naja, ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Aber vielleicht nochmal zurück tatsächlich zu der 1300. Das war eigentlich eine Idee, die ich mitgenommen habe aus Innichen, St. Candido im Pustertal. Die hatten 1250 Jahrfeier und haben eben genau so eine Ziffer auch aufgestellt. Oder so eine Zahl und das war natürlich ein Top-Fotomotiv. Klar, ich meine, jeder von uns hat ein Fotomotiv mit dieser 1250 und das war natürlich dann die Überlegung, dass man sagt, man muss nicht unbedingt alles neu erfinden und letzten Endes war die Überlegung, wir haben dort, sag ich mal, zentral den Hinweis auf unsere 1300-jährige Geschichte oder auf das Jubiläum und bieten gleichzeitig auch ein schönes Fotomotiv. Man kann sich da vorstellen, man kann sich, was weiß ich, die Kinder können sich reinsetzen in die Ziffern und da Fotos machen. Und es ist tatsächlich so, dass ich von meinem Büro aus da rausschauen kann. Und das mache ich vielleicht 3-4 Mal am Tag. Und ich habe bisher, ich glaube, erst 2 Mal überhaupt gesehen, dass keiner da gesessen ist. In der Regel sitzen Leute drumherum, das ist auf so einem Sockel. Die Kinder klettern drumherum oder sitzen irgendwo in den Ziffern. Also es ist wirklich toll. Und man sieht es ja auch immer wieder, kommt einem das auf Instagram oder Facebook, begegnet einem dieses Motiv und das war ja eigentlich der Sinn und Zweck des Ganzen.
Es ist ja eigentlich eine internationale Idee ja schon auch. Also muss man ja zugeben, also nur zur Einordnung, also es sind überdimensionierte Zahlen ja. in 1300 zu 1300 in Rot auf dem Freisinger Marienplatz installiert worden, die das ganze Jubiläumsjahr da wahrscheinlich stehen werden.
Richtig.
Richtig, ja. Und da kann man halt Fotos machen, wie du schon gesagt hast. Und das kommt ja die Idee aus anderen Städten ja auch. Also in Philadelphia kennt man es ja ganz berühmt, diese LOVE, L-O-V-E, diese roten Lettern, die ja dort vom Penn State Gebäude oder halt vom State House von Pennsylvania ja stehen in Philadelphia, wo ja auch, das ist dauerbelegt. Ja, und das ist ja auch ein Ding, ich glaube, viele andere Städte haben das ja dann auch übernommen und einfach so eine Attraktion, sage ich mal, mit einfachen Mitteln, aber doch auch an Anlaufpunkt in der Stadt für die Leute zu machen. Und
ja, es gibt noch eine Besonderheit, auch bei unserer 1300. Also ist richtig, es ist natürlich ein wiederkehrendes Motiv und die Frage, ob man immer alles Neue sich ausdenken muss. Es war ein bisschen interessant, bei uns gab es die Diskussion auch um die Kosten für die 1300 und dann haben wir tatsächlich einen Schlosser aus Innichen, aus unserer Partnergemeinde gefunden, der das wirklich zu einem guten Preis gemacht hat und die sind dann nach Freising gefahren und haben das dort aufgebaut. Das heißt tatsächlich die 1300 bei uns ist auch von einem Schlosser aus Innichen und dazu muss man wissen, dass Innichen früher, ja, also bis zur Säkularisation mal zu Freising gehört hat oder war praktisch im Hoheitsgebiet der Freisinger Fürstbischöfe, des Hochstifts. Und insofern ist praktisch aus unserer jetzt heute Partnergemeinde praktisch dann das Know-how und auch gleich schon die Handwerker gekommen, die das bei uns aufgebaut haben. Und das macht es natürlich dann auch nochmal ganz besonders.
Das ist eine schöne Geschichte, diese Verbindung hat einfach nur mal betont, die Freisinger zu den Partnergemeinden und Partnerstädte hat. Also das
was ja extrem gelebt ist.
Genau, was eine sehr enge Verbindung ja ist.
Ja, wo man wirklich sagen muss, was in vielen Städten, wenn man jetzt mal sich den Wikipedia-Eintrag anschaut und dann ist da ganz oft dann noch ein eigener Reiter mit Partnerstädten und so weiter. Ich glaube, wenn man dann aktiv mit Menschen in den Städten sich dann auseinandersetzt und sagt, ja und wie wird das so gemacht? Ja, man hat ja eine Partnerstadt, der steht beim Ortsschüttel und ja, die meisten wissen nichts davon. Aber ich glaube, hier in Freising ist es genau anders. Es wird extrem gelebt, sehr intensiver Austausch, sei es jetzt mit Südtirol, Innichen oder mit den österreichischen Partnerstädten, wo ja neben meiner Heimatgemeinde Oberfellach, was ja auch wirklich eigentlich ja eine kleine witzige Anekdote am Rande ist, dass ich ja wirklich aus der ältesten Partnergemeinde der Stadt Freising stamme, geboren und aufgewachsen bin und dann halt zum Studium herausgekommen ist und mir das eigentlich bis zum Tag meiner Anreise, meiner Siedlung nach Freising gar nicht so bewusst war. Ich bin ja mit dem Vater damals rausgefahren, der hat mich dann damals in einem Auto rausgesiedelt, der hat das Auto voll gemacht, rausgefahren und dann fahren wir da einer und dann ist mir das erste Mal aufgefallen, Freisinger Ortsschütten, da sind ja die Wappen aller Partnerstädte, Partnergemeinden, da ist halt das Oberfellacher Ortswappen und ich so, wieso ist denn das Oberfellacher Wappen? Und der Vater schaut mich ganz entgeistert an und meint gleich, ja, weil wir seit, weiß nicht, x Jahren Partnerstädte sind und sonst irgendwas und hin und her.
Hast du mal das auch zum Kreis gefahren oder was?
Nein, aber dann haben wir, und da ist es mal das erste Mal wirklich bewusst geworden. Also davor war das halt so ein bisschen so, okay, ja, diffus vielleicht. Aber dann ist mir das richtig bewusst geworden und dann ist mir das aufgefallen, wie sehr das gelebt wird. Also sei es Austausch bei den Volksfesten, das sind ja auch immer wieder Abordnungen der verschiedenen Partnergemeinden da. Das heißt beim Umzug, der Papa hat mir früher erzählt, dass vor allem der Austausch zwischen den Feuerwehren sehr gelebt ist. Also, dass er bei der Feuerwehr war in Oberfellach, die praktisch im Jahr so einmal Minimum, meistens sogar öfters, sich gegenseitig besucht haben, sei es zum kameradschaftlichen Austausch oder sei es für Übungen oder sonst irgendwas. Also, das ist schon auch eine sehr gelebte Sache. Und dann gibt es ja noch andere Partnergemeinden, Maria Wörth, gell?
Ja, man muss tatsächlich sagen, ich glaube, dass Freising schon eine der gelebtesten europäischen Städtepartnerschaften hat. Und es hat natürlich auch einen Grund. Also wir haben ja, sag ich mal, nicht das, sag ich mal, typische System. Man sucht sich eine Stadt aus in Europa, die die gleiche Größe hat oder gleiche Infrastruktur, auch eine Universität oder wie auch immer, sondern wir haben praktisch Partnergemeinden, die einen historischen Bezug zu Freising haben. Das heißt, wir haben Arpajon in Frankreich, das ist der Geburtsort des heiligen Corbinian. Und die anderen Partnergemeinden sind alles ehemalige Besitzungen der Freisinger Fürstbischöfe. Das heißt, die kamen durch Schenkungen oder weil der Abt vor Ort dann Freisinger Fürstbischof geworden ist, kamen die so sukzessive mit dazu und haben praktisch über Jahrhunderte zu Freising gehört. Das heißt, wir haben mit vielen Gegenden in Österreich eigentlich eine längere gemeinsame Geschichte als mit Bayern. Das heißt, Freising ist erst seit der Säkularisation bayerisch und war vorher eigenständig. Und ich sage immer, das ist so ein bisschen wie Familie. Man verliert sich vielleicht mal aus den Augen. Also es kann ja mal sein, dass irgendwo ein Bürgermeister kommt, der damit nicht so viel anfangen kann. Und bei manchen Städtepartnerschaften ist es dann vielleicht so, dann reißt es ab und dann kommt es auch nicht wieder. Aber bei uns ist es natürlich so, wir stehen gegenseitig in unseren Geschichtsbüchern und das ist wie Familie. Mhm. Also ich sag mal, auch wenn man sich aus den Augen verliert, man bleibt Bruder, man bleibt Schwester, bleiben die Eltern, Tante, Onkel und so weiter. Ja. Und die Verbindung bleibt und letzten Endes muss man sagen, haben wir das Glück, dass auch mein Vorgänger und ich das auch sehr zu schätzen wissen und eben eine breite Basis auch in der Bevölkerung haben. Du hast es vorhin schon gesagt, die Feuerwehren, es gibt einen Austausch Kultur, Kunstschaffende, es gibt einen eigenen Verein für Städtepartnerschaften in Freising, aber auch eben Pendants in den Partnergemeinden. Musikalischer Austausch ist ein sehr großer, das heißt, also ich meine, allein unsere Stadtkapelle spielt regelmäßig, sagen wir mal, in halb Europa, in unseren Partnergemeinden, aber auch umgekehrt kommen die zu uns her. Die Oberfellacher Kapelle hatte erst vor wenigen Wochen bei uns gespielt und das ist natürlich dann auch toll. Die spielen mitten auf der Straße, in der Stadt, in der neu gestalteten Innenstadt, die Leute bleiben stehen. Viele kennen Oberfellach oder haben vielleicht auch schon mal Mitglieder der Kapelle gesehen, manche kennen es nicht, sagen, Mensch, was ist das? Das ist ja toll und das muss man sich mal anschauen. Und ich glaube, das macht schon was her auch.
Definitiv. Also, und wie du sagst, aus der Historie gewachsen ist ja einfach auch was Besonderes. Also das hat halt nicht jeder. Und Thema Historie ist ja auch was uns eigentlich immer hier verbindet. Sowohl bei Stefan, wir Freising, wir haben einfach hier eine unfassbar weit zurückgehende Geschichte, nicht nur im Brauwesen, wie bei uns jetzt die knapp tausendjährige Geschichte, sondern eben durch diese Ankunft vom Heiligen Corbinian eben auch eine 1300-jährige Geschichte hier. Und was mir besonders gut gefällt im Rahmen dieser 1300-Jahr-Feier, sind diese ganzen Geschichtsaufsteller, die rund um den Domberg eben stehen. Auch wenn man, wie du vorher gesagt hast, wenn man vom Bahnhof reinkommt, weil das Ganze einfach schön kompakt nochmal dargestellt ist. Also an der Stelle verweise ich ja gerne auf unseren Podcast, wer die ganze Geschichte ein bisschen auswendig lernen möchte.
Genau, das wird auch gefragt irgendwann einmal.
Dem sei unser Podcast ans Herz gelegt, der übrigens mittlerweile auch im Religionsunterricht in München abgespielt wird. Also nicht gedacht, dass wir mal im Religionsunterricht landen.
Ja, beim katholischen Religionsunterricht behandeln sei ja den Heiligen Corbinian. Und dann hat uns das katholische Bildungswerk Bayern eine E-Mail geschrieben, ob sie das verwenden dürfen.
Genau, also wir zwei sind jetzt offiziell Religionslehrer. Aber zurück zu diesen Tafeln. Also finde ich super schön gestaltet. Habe jetzt auch ein bisschen beobachten können, weil ich da öfters mal mit meinem Hund gehe. Und da bleiben Leute stehen, lesen sich die Geschichte durch, kriegen vielleicht ein bisschen mehr Gefühl dafür, wie weit diese Geschichte eigentlich zurückreicht. Dass man hier nicht über ein paar hundert Jahre rennt, sondern dass man halt wirklich über 1000 Jahre rennt.
Ja, Freising ist ja die älteste Stadt an der Isar. Mit dieser langen Geschichte und ich glaube, das prägt natürlich auch. Und wir wollten jetzt nicht einfach nur in Anführungszeichen die Geschichte zeigen, vielleicht wissenschaftlich, es wird auch Publikationen dazu geben, natürlich auch fachliche Publikationen. Es gibt die Landesausstellung, die, sag ich mal, natürlich sehr interessant ist, auch für die Geschichte Bayerns. Also Corbinian Tassilow und der Bär, also mit dem Herzog Tassilow und der Gründung der Bistümer, das ist ja, sag ich mal, nicht nur für Freising interessant, aber wir wollten es auch, sag ich mal, sehr niederschwellig halten und diese Aufsteller geben natürlich eine Information, ohne dass man jetzt irgendwo ein Museumseintritt zahlen muss oder sag ich mal, einfach so im Stadtbild. Und es ist ja auch interessant, dass viele mitmachen. Also man bekommt in verschiedenen Geschäften, man bekommt einen Jubiläumskaffee, Jubiläumspralinen und ich weiß nicht, was alles bei euch bekommt man natürlich das sehr gute Jubiläumsbier.
Ja, danke.
Und
ist nicht auf dem Zettel gestanden, dass er das erwähnt, gell? Ich muss was dazu sagen.
Ja, es ist aus Überzeugung. Ich trinke es wirklich gerne, das ist wirklich
sehr gut.
Und das soll natürlich die Leute auch ein bisschen, sag ich mal, animieren, sich damit auseinanderzusetzen, weil letzten Endes haben wir eine Geschichte, auf die wir sehr stolz sind. Wir haben praktisch 1300 Jahre nicht nur Ankunft des Heiligen Corbinian, sondern eigentlich eine 1300-jährige europäische Geschichte. Wie gesagt, absolut. Der Corbinian kam als Wanderbischof aus Frankreich. Es gibt im Lauf der Jahrhunderte in, sag ich mal, ganz Europa Besitzungen und Verbindungen. Also das, glaube ich, das schafft auch ein bisschen was für das Selbstverständnis, in dem man ist und wo man sich einfach nicht so eingeengt fühlt, irgendwie nur lokal, sondern wir fühlen uns natürlich verbunden. Also wir haben unsere ja, eigentlich muss man sagen, unsere Familie in halb Europa sitzen und besuchen uns gegenseitig und freuen uns. Und das ist ja, sage ich mal, der politische Ursprung von den Städtepartnerschaften ist, dass man sagt, wer sich kennt, bekämpft sich nicht. Ja, also es ist ein Friedensprojekt. Und bei uns muss man eigentlich sagen, dass wir seit 1300 Jahren eine europäische Stadt sind. Und das, finde ich, hängt natürlich auch ein bisschen mit so einer Weltoffenheit auch zusammen, die, ich glaube, uns auch gesellschaftlich ganz gut tut.
Definitiv. Es ist ja auch bemerkenswert, dass viele dieser Partnerschaften auch schon ewig halten. Also es ist ja nichts, wie du sagst vorher, man verliert sich mal aus den Augen, aber es ist wie Familie.
Man hat, ich glaube, mit Oberfeld haben wir letztes Jahr 60-Jähriges gehabt, ja. Oder?
Ja, genau.
Ja, genau.
Also es ist schon so, dass Freising, und damit können wir eigentlich jetzt einen ganz smoothen Übergang zum nächsten Thema machen. Das ist ja meine Expertise, die smoothen Übergänge.
Ja, überhaupt nicht plump nicht, oder so.
Deswegen sage ich es mal dazu, damit ich so lächerlich herrscht. Auf der einen Seite diese reiche Geschichte und auf der anderen Seite, und das ist tatsächlich das nächste Thema, was wir anschneiden möchten, Freising als Wissenschaftsstandort. Wir haben eben hier nicht nur auf der einen Seite diese Historie, diese Geschichte, wir haben auf der anderen Seite eben auch hier, ja, wirklich international, da haben wir so ein Groundbreaking, was hier teilweise gemacht wird, Forschung in verschiedenste Richtungen, also alles, was dieses Thema Life Sciences betrifft, sind wir hier ja wirklich mitführend. Und gerade was Brauwesen betrifft, wie du vorher gesagt hast, Silicon Valley, aber das ist ja nicht alles, wir haben ja hier auch eine TU, wo diese ganzen Life Sciences stattfinden, eine HSWT natürlich auch. Wie wichtig ist dieser Wissenschaftsstandort Freising?
Naja, das ist elementar. Man muss natürlich sagen, klar, das eine ist das Schöne, in der Vergangenheit zu schwelgen und zu sagen, wir haben eine tolle Geschichte, aber die Frage ist natürlich auch, was dann, was passiert in der Gegenwart, was passiert in der Zukunft. Und für uns ist es natürlich schon ein Glück, dass wir diesen Campus hier haben. Ich meine, die Entwicklung ist ja auch ein bisschen historisch. Nach der Säkularisation ist der Bischofssitz nach München gegangen und eigentlich war es so ein bisschen depressiv. Und dann kam ja durch die Landwirtschaftsschule, sagen wir vor über 150 Jahren, praktisch dann eigentlich so dieser Campus nach Freising. Und der hat sich ja mittlerweile zum, wie du schon gesagt hast, zu einem Wissenschaftszentrum entwickelt, das international ist. Und das finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Also ich sag mal, das ist für uns so spannend, dass hier aus Freising, aus Weinstephan, Antworten auf die Fragen gegeben werden, die die ganze Welt interessiert. Also wir sind ja natürlich im Brauwesen, aber auch in anderen Bereichen, Ernährung, Landwirtschaft, ja, Biotechnologie, das ist also Landschaftsökologie und so weiter. Das sind natürlich schon eigentlich die elementaren Grundlagen, die hier auch erforscht werden, die eigentlich die ganze Welt interessiert. Und das ist schon sehr spannend, dass diese Forschung hier in Freising stattfindet und da sind wir natürlich auch sehr stolz drauf.
Mit mehr, sage ich mal, Aktualität kann man eigentlich kaum einen Campus planen, wenn man es heute machen würde. Sage ich jetzt ganz ehrlich, es ist, wie du richtig sagst, Tobi, der ist natürlich gewachsen und der war schon immer so ein bisschen diese, heute heißt es Life Science, früher haben wir halt gesagt, der grüne Campus, ja, also alles, was in der Erde wächst und wie ich es verarbeiten kann, das war Weinstephan.
Weißt du, ich bin nur ein paar Jahre jünger, weil du, ich darf nur mit so...
passt schon. Aber jetzt ist halt natürlich das Thema fangen wir an, dem Klimawandel, wo man hier sich darauf entsprechend versucht, durch Wissenschaft und Forschung anzupassen zum Thema, okay, wie kann ich die Agrarzukunft gestalten in einem sich wandelnden Klima hier in Europa? Ja, elementar für das Überleben von uns alle und das wird hier erforscht. Natürlich, wie kann ich auch gesunde Lebensmittel im Thema Ernährungsmanagement, Ernährungswissenschaft und wie es sich auf die Gesundheit des Körpers auswirkt, wie kann ich das machen? Wird hier in Weinstephan erforscht. Natürlich auch Thema, wie kann ich Biotechnologie oder Mikrobiologie, wie auch immer, auf natürlichen Art und Weisen, aber auch zum Beispiel Pharmazeutika herstellen, ja, wird auch hier in Weinstephan erforscht. Und dann natürlich noch das Thema Lebensmitteltechnologie oder Getränketechnologie, Bioprozesstechnik, also wie schaffe ich Technologien, die mir gesunde Lebensmittel oder Lebensmittel herstellen, so ressourcenschonend wie möglich, aber auch so effizient wie möglich. Ja? Weil nachhaltiges Arbeiten hat auch damit zu tun, dass man halt mit dem geringstmöglichen Aufwand das Maximale aus seiner Ressource holt und natürlich auch so nachhaltig wie möglich mit den Umgebungsressourcen umgeht. Das wird alles hier in Weinstephan erforscht. Und deswegen finde ich einfach, hat dieser Campus eine Zukunftsfähigkeit, wie man sie wahrscheinlich selten irgendwo findet. Und das auch wieder aus der Vergangenheit, aus der Historie begründet. Also es spiegelt sich ja eigentlich alles in der Stadt wieder. Ja,
ja, interessanterweise gibt es auch jetzt im Jubiläumsjahr einen Link zwischen der Historie und der aktuellen Forschungsarbeit hier am Campus. Wir haben zum Beispiel ein Projekt mit Professor Ewald und Professor Einberger von der HSWT, die praktisch Kunstwerke in die heutige Zeit einen Vergleich ziehen. Und dazu muss man sagen, dass der Fürstbischof Ecker 1699 war das, den Künstler Valentin Gapnik beauftragt hat, die ganzen Besitzungen in Europa zu malen. Und er hat damals so detailgetreu gemalt, und die sind insgesamt 32 Bilder, die hingen ursprünglich im Fürstengang im Dom. Die sind dann irgendwann durch Repliken ersetzt worden. Das heißt, die hat das Diözesanmuseum, diese Original-Gapnik-Bilder. Und die sind so detailgetreu gemalt worden, dass sie praktisch die Landschaft zeigen. Also es sind Landschaftsbilder eben mit den entsprechenden Gemeindeteilen. Und deshalb haben praktisch die Professoren aus der HSWT von der Entwicklung der Landschaft her eben verglichen. Das heißt, man kann da tatsächlich dann echte Vergleiche ziehen, was hat sich in den 300 Jahren verändert, wie ist die Baumgrenze, hat sich verändert in den Gebirgen, wie hat sich die Vegetation verändert, wie hat sich auch das Stadtbild verändert. Und das ist natürlich ganz spannend, wenn man da so einen Link herstellt. Und das ist zum Beispiel eben auch ein Projekt, was für diese 1300-Jahr-Feier entstanden ist. Das heißt, da jeder macht irgendwie mit, und das ist eigentlich das Schöne, dass man sagt, nee, also das ist nicht einfach nur, dass man sagen, mach mal ein bisschen Geschichte, mach mal ein paar Bilder, sondern jeder versucht so ein bisschen seine Profession mit einzubringen, und irgendwie bringt man da den Link her. Und da ist eben dann auch der wissenschaftliche Teil mit dabei. Also natürlich geht die wissenschaftliche Forschung deutlich darüber hinaus hier in Weinstephan, aber so einen Blickwinkel eben auch in so einem Jubiläumsjahr zu treffen, ist natürlich auch eine tolle Sache.
Auf jeden Fall. Also die in dem Zusammenhang haben wir vielleicht auch noch einen kleinen Veranstaltungstipp, weil diese Episode wird ausgestrahlt ab 7. September. Und in einer Woche, beziehungsweise in 8 Tagen, am 15. September, haben wir ja nur den großen Festumzug zum 1300-Jährigen. Kannst du vielleicht da 2, 3 Sätze schnell dazu sagen?
Ja, das wird halt ein teilweise historischer, teilweise auch eben, der auf Freising Bezug nimmt, ein Festumzug mit verschiedenen Festwegen, die verschiedene Szenerien oder Institutionen auch repräsentieren, wird sicher ganz spannend werden und ist natürlich eingebettet in unser Volksfest. Das heißt, wenn jetzt der Podcast am 7. September ausgestrahlt wird, dann befinden wir uns jetzt mitten im Volksfest, im Freisinger Volksfest. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, auch schon vorher zu kommen, aber natürlich am kommenden Sonntag dann den Festzug nicht zu verpassen.
Ja, das vor allem 11. bis 15. September gibt es ja das Weinstephaner Bier am Freisinger Volksfest. Darf man auch wieder sehr gespannt sein. Ich durfte das erst letzte Woche wieder verkosten.
Betonung liegt auf wieder. Ich habe irgendwas fürs Hemd, glaube ich.
Ja, wer Urlaub nehmen muss, der ist selber schuld. Herr Hirschfeld. darauf kann man sich auf jeden Fall freuen. Prinzipiell, Volksfest ist ja für mich immer das Festhighlight eines jeden Jahres. Also ich hole jetzt ganz kurz aus. Als jemand, der wie ich nach Freising gekommen ist und hier ja nicht damit aufgewachsen ist, mit all den Festivitäten und Veranstaltungen, die es in der Stadt gibt, habe ich mir da halt in meinen 20 Jahren so reingelebt. Also als Studierender des Brauwesens habe ich mir da halt so eine bewegt, und ich habe dann irgendwann rausgefunden, es gibt 4 Veranstaltungen im Jahr, die für mich halt immer einfach Pflicht sind, weil es halt einfach die Veranstaltungen so ein bisschen schlechthin für mich sind, und wo ich sage, das ist so, weiß nicht, ein Tennisspieler hat ja seine Grand-Slam-Turniere, die er unbedingt spielen möchte, die ganz wichtig sind. Ein Golfer hat ja die Major-Turniere, die er unbedingt mal gewinnen möchte. Und hier in Freising gibt es 4 Veranstaltungen, die für mich...
Lass ihn raten.
4 Veranstaltungen, die für mich Major-Veranstaltungen sind, wo ich sage, da muss ich immer dabei sein. Das ist eigentlich, ich wollte es jetzt kurz erzählen und warum, aber das ist noch viel besser, dass du die erraten solltest, Tobi. Was sind meine 4 großen Veranstaltungen im Jahr, wo ich sage, da muss ich dabei sein?
Ich sage, es ist einmal das Fakultätsfest der Braufakultät, auch im Volksmund Freibierfest genannt.
Absolut richtig, es war erst vor kurzem, es war wieder mal wunderschön, sensationell, ich war da.
Erst bei dir auf Rasen natürlich, ja.
Ich würde sagen, es Volksfest, weil das haben wir schon angesprochen.
Natürlich, und das ist auch das größte Highlight immer, weil ich bin halt einfach ein Bierzeltgeher, ich mag es einfach im Bierzelt zum Hocken. Und vor allem dann einfach auch das ganze drumherum. Also vor allem auch die im was ich halt am Freising Volkshof mache, ganz kurz, die, wo ich sage, wo, das ist noch echte bayerische Gemütlichkeit. Ich war natürlich dann im Studium und vor ich noch jünger war, auch öfters auf der Wiesn und auf anderen Volksfesten. Und das war auch beeindruckend, das war halt ein anderer, heute würde man sagen, ein anderer Vibe. Jetzt habe ich auch mal einen Anglizismus eingebracht,
lieber Anton. Respekt.
Ja, gerne. Aber da im Freising, das ist nicht überladen, es ist nicht überlaufen, es ist preislich noch absolut, wenn man es jetzt mit anderen vergleicht, sehr, sehr entgegenkommend, vor allem wenn du jetzt als Familie dir so einen Besuch überlegst. Und es ist vor allem gut zu erreichen, es ist einfach gemütlich. Du kannst alles erleben, du kannst eine mega Party haben, aber du kannst einfach nur so gemütlich ausgehen, ohne dass du die mit in Massen in der S-Bahn da drucken musst oder sonst irgendetwas. Also es ist für mich der Inbegriff eines gemütlichen bayerischen Volksfestes. Ja, ein Zelt in einer entsprechenden Größe. Die zwei Brauereien aus Freising haben ein perfektes Nebeneinander mit einem gelebten Miteinander im Zelt. Zuerst sind die einen, dann sind die anderen und im Jahr darauf tauscht man wieder. Also es ist wirklich absolut gut. Aber so, die anderen zwei.
Und man muss dazu sagen, beide haben hervorragende Festbiere. Das heißt,
ja, man kann
auch vor dem 11. schon.
Absolut.
Stimmt.
Absolut. Ja. Da haben wir auch erst vor kurzem wieder mal drüber geredet gehabt, dass das eigentlich so lässig ist, weil die Interpretationen des Festbierstiles ja einfach ein bisschen unterschiedlich sind. Ja.
An dieser Stelle können wir auf unseren Festbier-Podcast aus dem August verweisen, wo wir darüber sprechen.
Genau. Der ja eigentlich jetzt praktisch. Die letzte Episode war, und da reden wir halt einfach auch drüber, so quasi, dass es zwei verschiedene Interpretationen sind und deswegen mag ich das auch. Deswegen gehe ich immer gerne einmal auf dem Hofbräutag aus, weil ich mich nicht nur das Bier verkosten möchte, auch wenn ich da zu dem Zeitpunkt schon weiß, wie es schmeckt, aber ja, ich das einfach
genieße. Und deswegen gehst du wahrscheinlich auch beim dritten Fest auch mal zu der Schenke vom Hofbräuhaus, nämlich am Tag des Bieres auf dem Marienplatz.
Auch, das ist der Erste, das ist so quasi, der Golfer hatte das Masters-Turnier. Das ist im Golferjahr ist das erste große Ding. So, wenn der Frühling anfängt im März, ja. Und für mich ist der Tag des Bieres des Masters. Das Masters hier im Freising. Weil es ist oftmals wirklich die ersten schönen Tage, wo man ausgehen kann. Man muss ein Jackerle dabei haben, ja. Und das ist aber so gemütlicher, wie ein Ort der Stehempfang. So der Stehempfang zum Auftakt des Biersommers in Freising oder des Bierjahres.
Man muss auch tatsächlich sagen, nach der Corona-Pandemie, als die ganzen Beschränkungen weggefallen sind, war der Tag des Bieres bei uns am Marienplatz die erste große Veranstaltung, wo man auch so Bedenken gehabt hat. Da haben wir gesagt, na gut, aber es ist ja eigentlich draußen.
Ja.
Und es war dann auch natürlich ein voller Erfolg. Es hat mir sehr wehgetan, dass es dieses Jahr leider wetterbedingt ausfallen musste. Mhm. Aber auch ich teile dieses Highlight wie die anderen auch natürlich.
Das ist so, weil es ist wirklich... Teilweise hast du den Winter gehabt und das ist vielleicht noch nicht so ganz so schöne Frühjahr. Und bei dem Event kommen alle das erste Mal im Jahr meistens wieder zusammen.
Und wir feiern den Tag des Bieres übrigens immer am Donnerstag nach dem eigentlichen Tag des Bieres.
Ganz wichtig zu sagen, das ist nie immer am 23., sondern immer am Donnerstag nach dem 23., damit das ein gewisses Fixtum auch hat. Aber ich liebe diesen Tag des Bieres auch.
Ja, diese Liebe teilen wir.
Ja, es ist, ihr müsst euch vorstellen, also das sind zwei Ausschenkwegen von den Baden-Freisinger Brauereien. Dann gibt es noch so ein paar Essensstandl und von verschiedenen Gastronomen und Hobbywirten. Dann gibt es auch noch so ein Spül- und Gaudestandl von den Braustudenten wird das gemacht. Und ja, es gibt ein bisschen Musik, es gibt eine kurze Ansprache, es gibt da noch ein bisschen, ein Bier wird angezapft durch eine lokale Persönlichkeit, das ist dann so ein Verkostungsfreibier. Und dann ist es auch total schön. Ich glaube, mittlerweile kostet die halbe 3 Euro, sowas um den Dreh rum. Genau, 3 Euro. Und die Einnahmen gehen zum guten Zweck in der Region, werden die gespendet. Also das ist auch, kann man mal ein Bier trinken und das kommt dann auch einem guten Zweck zugute. Es ist auch immer sehr schön. Aber es ist echt das erste Mal im Jahr, wo man mal ganz vielen Leuten mal seit längerem wieder über den Weg läuft. Man kann mal ratschen, wie es so gewesen ist und wie das Jahr wird. Das ist so immer der Auftakt.
Und jetzt Nummer 4.
Jetzt Nummer 4. Also
ja,
glaub, da könnte es ein paar Kandidaten geben und jetzt bin ich gespannt.
Es könnte ein paar Kandidaten geben, aber ich würde jetzt tippen auf Anfang August das Weinstephaner Bergfest.
Ja, sehr schön. Aber sehr schöner Tipp übrigens.
Sag jetzt nicht, dass es nicht so ist.
Es ist leider nicht so eine
Frechheit. So ist. Da habe ich jetzt ein bisschen den Zugzwang gebracht.
Ja, genau.
Das ist ja eben hier von der Brauerei veranstaltet.
Ja.
Aber es ist wirklich sehr schön. Ich mag es gern.
Ja, das Wein Stefaner Bergfest ist wirklich klasse. Wird hier bei uns im Hof gemacht. Wird von der Brauerei komplett selbst veranstaltet. Im Ausschank und allem drum und dran. Und es ist ein Familienfest. Also es gibt, glaube ich, Karussell und Hüpfburg und was der Teufel, was alles. Und es ist ein schönes, gemütliches Familienfest im Hinterhof einer Brauerei. Das halt, und das ist es halt, leider auch nicht immer stattfinden kann, weil es halt komplett Open Air ist. Und wenn das Wetterforecast zu schlecht ist, dann muss man das leider auch schon im Vorfeld absagen.
Aber deswegen gibt es ja Gott sei Dank auch so viele Freiluftveranstaltungen, weshalb ich dann vielleicht doch noch einmal einen Monat zurückgehen werde oder fast einen Monat in den Juli hinein.
Mhm.
Und das Freisinger Altstadtfest
nennen. Jawohl, jetzt sind wir dort, das Altstadtfest. Das hat mir immer so gut gefallen, weil ich habe ja praktisch immer in der Altstadt gewohnt, bis vor kurzem. Also sei es vorne an der Korbelkreuzung und dann später am Wörth hinten, und da war ich immer im Herzen drinnen. Und was mir immer so taugt hat, das war damals auch mit meinen Mitbewohnern zum Altstadtfest, das war ganz oft einfach am Ende der Prüfungsphase, ja. Und dann ist es eigentlich ganz praktisch eingefallen. Man hat vielleicht gerade so die letzte Prüfung geschrieben gehabt oder vor einer Woche. Und dann so, ja, jetzt dann kommen wir wieder. Jetzt dürfen wir wieder raus, jetzt haben wir wieder ein Leben. Und dann so über das Altstadtfest abdingeln. Weil da gibt es ja auch so viele verschiedene Standeln und viele Gelegenheiten und so weiter. Und vor allem ist das auch ein ganz schönes Fest, wo man auch immer ganz stark mit Freisingern in Kontakt gekommen ist. Das war ja am Anfang vom Studium, man war ja da so in seiner Bubble, in seiner Studentenbubble und fast nur am Campus unterwegs. Und das ist neben dem Volksfest und auch neben dem Tag des Bieres. Und deswegen, glaube ich, sind es auch meine Lieblingsveranstaltungen hier in der Stadt, die, wo man auch am engsten mit den Freisingern in Kontakt gekommen ist.
In Ergänzung würde ich aber dann auch noch das Uferlos-Festival im Mai nennen, was vielleicht ein bisschen einen anderen Charakter hat als die Festivitäten, die wir jetzt gerade genannt haben, aber sich hervorragend in diesen Reigen der Festivitäten mit einbindet.
Definitiv eine unglaubliche kulturelle Bereicherung.
Ja.
Also die 10 Tage Uferlos, es gab ja früher, vor dem Uferlos waren wir ja nur ein Frühlingsfest.
Genau, und da, das habe ich sogar noch einmal oder zweimal mitgekriegt.
Gell? Genau, und jetzt zusammen, und seit 2009, wenn ich es richtig im Kopf habe, war das erste Uferlos-Festival, haben wir eben man kann sich das vorstellen, vielleicht als Mini-Tollwood, kann man es am besten erklären, mit verschiedenen Essensständen, mit Firanten, die Verschiedenstes zum Kaufen anbieten, mit Biergärten mehreren, also wirklich eine tolle, tolle Stimmung, die da unten ist. Und
das Weißbierkarussell oder halt das Karussell, das Bierkarussell. Und deswegen bin ich da auch großer Fan davon. Und deswegen, es gibt ja immer Grand Slams, ja, aber damit es 4 Grand Slams geben kann, lieber Tone, lieber Tobias, braucht man ja auch einen Reigen an guten, hochklassigen Turnieren, damit halt ein paar rausstechen können für jeden. Ne? Also man kannst ja nicht sagen, du machst vier Majors und dabei hast du gleich 4 Veranstaltungen. Ne? Das Uferlos hat früher ja auch Bier ausgeschenkt von der Forschungsbrauerei, dieses Pale Ale mal oder auch mal so speziell hopfiges Weißbier. Und das ist ja früher, und da kann ich mich noch erinnern, wo ich das erste Mal dort war, auf dem Karussell, auf dem Bierkarussell ausgeschenkt worden. Und Bierkarussell, / ein Weißbierkarussell, ist für mich eines der schönsten Sachen, die es gibt. Da stellst du dich hinauf oder sitzt hinauf und drehst dich so gemütlich im Kreis, trinkst ein paar Bier, ratscht mit den Leuten. Es ist einfach nur herrlich. Sowas kann ich immer in meinen Garten einstellen und das darf nie langweilig werden.
Also apropos Bier, muss ich natürlich schon anmerken. Ich meine, es ist jetzt hier nur ein Audio-Podcast, deswegen hören die oder sehen die Zuhörer dann natürlich nicht das Setting hier.
Jetzt kriegen wir einen auf den Deckel.
Ja, das muss jetzt sein. Wir sitzen hier praktisch also mitten in der Zentrale der Brauerei Wein Stefan und trinken Wasser.
Ja.
Und haben.
Du weißt, was du jetzt ausschneidest, gell?
Ich lasse das schon drin, weil meine Antwort folgt zugleich. Wir haben ja natürlich gewusst, dass du einen Folgetermin hast und wollten wir dir jetzt nicht.
Die unangenehme Dinge, wenn du nachher noch.
Ich bin extra mit dem Fahrrad hergefahren.
Also, wen triffst du, einen Kardinal oder was? Deswegen, na, da wollten wir da das nicht antun.
Hinter dir stehen verschiedenste Biere, natürlich verschlossen hinter Glas. Aber das kriegen wir noch hier, also da werden wir auf jeden Fall eine Lösung finden.
Aber summa summarum, es gibt viele, viele tolle Bierveranstaltungen in der Stadt, auch aufgrund richtig. Wieder aus der Historie gewachsen, weil wir hier eine Bierkulturgegend sind, weil Bier hier wissenschaftlich zu Hause ist, Bier ist kulturell zu Hause, mit der ältesten Brauerei der Welt, aber auch mit dem Wissenschaftsstandort, und das ist wieder genau dasselbe. Ja, die Diözese, der Dom, 1300 Jahre heiliger Korbinian, also auch die, sage ich mal, Geistlichkeit, die Historie ist hier zu Hause, aber auch wieder, also sei es das Brauwesen oder sei es die Kulturgeschichte in der Stadt, beides hat diesen Link zwischen sehr, sehr alter Historie, aber auch modernster, zukunftsfähiger Brainpool, der hier einfach zu Hause ist. Also ich glaube, das ist das, was Freising ausmacht. So, man könnte die Stadt auch unter dem Motto stellen, sage ich immer so, gestern, heute, morgen, weil es ist hier alles da. Ja? Also Freising, wie es heute lebt, aber vor allem auch, wie es am Morgen denkt und das immer mit einem Bezug aus einer Vergangenheit heraus. Und nur wenn man diese kennt und diese einzuschätzen weiß, kann man ja auch für die Zukunft entsprechend aufbauen.
Man merkt jetzt auch, diese Themen, die wir jetzt gerade behandelt haben, sei es Kultur, sei es Historie, sei es Lebensqualität, sei es Aufenthaltsqualität durch eine Innenstadtsanierung, die ja jetzt die Aufenthaltsqualität ja extrem gestiegen ist. Mhm. Wer sich jetzt noch fragt, warum er Freising besuchen sollte, der hat nicht zugehört.
Genau.
Also jetzt haben wir wirklich eigentlich alles so ein bisschen mal im Schnelldurchlauf aufgelistet, warum Freising so lebenswert und besuchenswert ist, sage ich jetzt mal.
Und auch gut zu erreichen.
Genau.
An der Autobahn gelegen, in der Nähe vom Flughafen, S-Bahn-Anbindung an den Münchner Hauptbahnhof. Also egal wie, man kommt hier einfach gut her.
Es gibt keine Ausrede mehr.
Biergarten. Man kann
auch schön herradeln an der Isar.
Man kann auch sehr an der Isar herradeln. Also vor allem für Radeltourismus, also muss man auch sagen, der Landkreis und auch die Hohle Dau hat ja da sehr viel auch aufgebaut in den letzten Jahren an einem Netzwerk, an Radlwegen und Ausflugszielen und so weiter. Also vor allem für den Radltourismus sehr empfehlenswert. Also wenn man A, entweder fit ist oder B, auch ein E-Bike hat, weil wenn man durch die Holledau dann fährt, also nördlich von Freising, da geht es schon einmal auf und ab. Also das muss man auch können und wollen. Aber seitdem ich E-Bike habe, mache ich das sehr, sehr gerne. Da entdecke ich das auch immer mehr für mich. Es gibt hier wirklich viel zu entdecken, sei es das Diözesanmuseum oder den Dom und die historische Altstadt oder den Campus oder die Brauerei oder die Biergärten, die Gastronomien. Also man kann wirklich sich hier zwischen Museen und Kirchen besuchen, zwischen Spaziergang über den Campus sich dann stärken. Es ist manchmal, muss ich auch jemanden zitieren aus meinem Umfeld, der gesagt hat, es ist schon arg kitschig manchmal. Es ist wirklich teilweise, und vor allem, und jetzt das Letzte, was ich noch sagen muss, und wie gesagt, ich lebe freiwillig seit 20 Jahren schon hier und wie gesagt, habe keinen Plan oder keine Lust, auch großartig woanders hinzugehen, weil es halt einfach eine super Stadt zum Leben ist und ich persönlich finde das ja immer total schön, da muss man auch vielleicht auch Typ dafür sein, aber mich fasziniert das jedes Mal, diese kleinen Altstadtgasseln und vor allem jetzt zwischen Mai und Juni, jetzt Juli, wenn da die Rosen blühen. Freising ist auch Rosenstadt, wie man gern umgangssprachlich sagt. Diese kultivierten Rosen, die überall in der Stadt blühen. Also wie gesagt, wenn es da durchgehst, es ist wirklich, wenn man sich denkt, da kennt man Fotos oder irgendwelche gemalten Postkarten, dass sich die Leute das aus den Fingern sagen, nein, das ist auch so. Also es sind überall in den alten Ecken kommen irgendwelche Rosensträucher heraus, die blühen und es ist einfach kitschig.
Aber schön.
Es richtig ist schön. Mega schön.
Jetzt haben wir sehr, sehr früh über Freising gesprochen. Als Wissenschaftsstandard, Kulturstandard. Das müssen wir natürlich auch ein bisschen was Persönliches fragen. Du machst
so, ich habe jetzt gedacht, Freising wäre jetzt schon auch die richtige Stadt, die man mit dem Freising
auch also, ja. Wir hätten auch über Erding reden können, aber das ist, glaube ich, auch Black gewesen. Du bist jetzt seit 2012 Urbürgermeister.
Das ist richtig.
12 Jahre, das ist eine lange Zeit. Das ist durch eine besondere Gegebenheit hast du noch 2 Jahre länger, weil der erste Periode ja 8 Jahre lang war.
Das ist richtig, ja.
Wie geht es denn weiter für dich?
Das werden wir in 2 Jahren sehen, das kann ich nicht
sagen. Aber circa mal ein kleines Fazit vielleicht. Also nach 12 Jahren darf man, glaube ich, einmal zurückblicken. Es ist ja in Freising auch viel passiert. Was dazu sagen, wie hast du diese Zeit erlebt? Sehr intensiv wahrscheinlich, aber wie hast du die Zeit erlebt?
Ja, ich meine, ich war ja vorher schon in der Politik. Also ich bin seit 2002 im Stadtrat, bin als 17-Jähriger, habe ich mich politisch engagiert und es war eigentlich auch immer so, ein persönliches Ziel von mir, die Innenstadt attraktiv zu machen. Also jetzt gerade die Bachöffnung von der Mosach in der oberen Altstadt war über Jahrzehnte hin immer so ein bisschen auch ein emotionales Thema und gab es auch viele emotionale Diskussionen eben jetzt in den letzten fast 30 Jahren. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich da der Urheber bin, weil die Diskussionen gehen schon noch viel weiter zurück. Aber es freut mich natürlich, dass ich an einer entscheidenden Position im Team, das habe auch nicht alles ich natürlich entschieden und auch nicht alles umgesetzt, aber im Team mit der Politik, aber auch eben mit den Verantwortlichen in der Verwaltung, mit den Baufirmen und so weiter, glaube ich, konnten wir schon das Gesicht der Stadt deutlich verändern. Wie ich meine, sehr zum Positiven. Und ja, das hat eigentlich schon begonnen zu einer Phase, wo ich jetzt noch nicht Oberbürgermeister war, unter meinem Vorgänger. 2009 bis 2011 war das ein integriertes Stadtentwicklungskonzept. Ich war damals dabei als Stadtrat, Mitglied des Planungsausschusses, und ich durfte das jetzt sukzessive umsetzen. Und das freut mich natürlich schon sehr, wenn man sich das Ergebnis anschaut und vor allem, wenn es dann auch genauso eintrifft, wie man sich das eigentlich geplant hatte. Also, dass die Leute den Raum wieder einnehmen, mehr einnehmen, dass Gastronomie kommt, dass die Leute auf den Stufen an der Mosach sitzen, dass einfach mehr Leute auch da sind, was definitiv so ist. Also man merkt es, dass nicht nur durch den Umbau, auch durch die Eröffnung von dem Diözesanmuseum hat man sofort gemerkt, dass einfach mehr Leute in Freising auch sind. Und das macht das Ganze natürlich auch lebendiger. Und das ist wirklich schön. Sag mal, jetzt was die Innenstadt angeht, natürlich haben wir einige Veränderungen gehabt überhaupt im Stadtbild. Wir haben natürlich auch zu kämpfen mit dem Siedlungsdruck. Also wir haben natürlich einen hohen Zuzug und das sind natürlich auch politische Herausforderungen. Wohnungsmangel, Verkehrssituation, auch die Betreuungssituation ist natürlich ein großes Problem bei uns. Ja, ich sage es mal im Ballungsraum, aber auch bei uns speziell, weil sehr viele junge Familien auch in Freising wohnen, dadurch natürlich auch der Bedarf deutlich höher ist. Und da haben wir schon sehr auch zu kämpfen. Also da hat sich auch einiges getan in den vergangenen 12 Jahren, haben wir viel, oder auch schon davor, aber eben natürlich jetzt kumuliert, sagen wir in den letzten 10 Jahren sehr viel gebaut, sehr viel investiert. Und das merkt man aber auch natürlich im Stadtbild. Das merkt man auch durch eine gewisse Veränderung, die vielleicht auch nicht jeder gut findet. Natürlich, eine Veränderung ist immer auch mit Schmerzen verbunden. Aber am Ende glaube ich, dass wir in die richtige Richtung uns verändern und dass uns, sag ich mal, der Erfolg teilweise offensichtlich auch recht gibt.
Das sind natürlich auch die politischen Herausforderungen. Oberbürgermeister zu sein hat mit viel Verantwortung natürlich, glaube ich, auch zu tun und mit viel Pflichten und aber auch, glaube ich, schönen Sachen und schönen Erlebnissen. Also ich persönlich habe ja da immer sehr, sehr viel und sehr, sehr positive Erinnerungen dazu. Vor allem auch mit der Tatsache, dass du, wie ich finde, oder wie ich es persönlich empfunden habe, wir können jetzt nicht für jeden anderen sprechen, sondern nur für mich, sondern immer jemand war es, der den Leuten sehr auf Augenhöhe begegnet ist und auch immer vor allem sehr starken Kontakt auch zur Universität, wo ich damals ja gewirkt und gearbeitet habe, gesucht habe. Du versucht hast, immer da auch die Sachen mitzunehmen. Ich sage nur, unser Brauerlebnis da seiner Zeit, wo wir mal zusammen ein Bier gebraut haben und dann am Marienplatz zum Tag des Bieres ausgeschenkt haben. Das war eigentlich immer ganz schön. Oder auch die ganzen Ausflüge, wo du mal auch dabei warst. Damals sind wir nach Berlin gefahren. Wir waren mal in Oberfellach auf dieser Städtepartnerschaftsausflug und so weiter. Also ich habe das immer als wahnsinnig angenehm empfunden, wenn man auch weiß, okay, es ist jetzt die Stadtoberin, wie man so schön sagt, ist jetzt nicht nur jemand, den man immer auf, weiß nicht, keine Ahnung, Wahlplakaten oder sonst was sieht, sondern der auch wirklich dabei ist. Und
also Berlin, ja, kann ich mich noch gut erinnern, ja. Das war bei der Grünen Woche und da bist du damals noch für die Braufakultät, glaube ich, mitgefahren. Und ich kann mich erinnern, dass in der Bayernhalle, also darf ich das erzählen? Ja, bitte.
Wir können sie ausschneiden.
Ja genau, ihr könnt sie herausschneiden, wenn es dir unangenehm ist. Aber es war wirklich sensationell. Wir waren in der Bayernhalle und der Matthias hat uns da praktisch fachlich auch mit begleitet an dem Stand. Und dann gab es ein Programm auf der Bühne in der Bayernhalle und dann ist da, ich weiß nicht, irgendjemand ausgefallen. Auf alle Fälle gab es ein bisschen weniger Bühnenprogramm. Und dann kam der verantwortlich war für das Bühnenprogramm, zu mir und hat gesagt, mei, habt ihr nicht noch irgendwas oder wie können wir das Programm machen? Und das war auch ziemlich am Schluss. Also die Leute haben schon, sagen wir mal, gut was getrunken gehabt. Und dann habe ich gesagt, dann nimmst du jetzt den Matthias und der füllt ja die Lücke. Egal, ob es jetzt eine Viertelstunde ist oder eine Stunde. Was dir fehlt, füllt er dir. Und das hat er dann auch gemacht und ich habe mir gedacht, na gut, ein bisschen schwierig schon, da waren jetzt vorher Musik und Aufführungen, keine Ahnung, und jetzt geht der Matthias dahin und redet einfach nur, ob das, aber gut, der wird das schon irgendwie hinbekommen. Aber es war sensationell, er hat die ganze Bayernhalle unterhalten, hat eine Stimmung gebracht, hat am Schluss tosenden Applaus gekriegt und ich weiß gar nicht, ich glaube, es war eine Dreiviertelstunde fast, die er geredet hat und es war
sensationell. Ja, das ist halt das Problem, man darf mal kein Mikrofon geben, gell? Das ist halt schon, das ist der erste Fehler.
Ja gut, wir haben jetzt dann 55 Minuten erreicht, die müssen und nicht selber wegziehen, das passt schon, oder?
Ja.
Tobi, letzte Frage. Dein Lieblingsbier und was du am liebsten dazu isst?
Also das Lieblingsbier ist relativ einfach. Dieses Jahr ist es auf jeden Fall das Jubiläumsbier. Das schmeckt mir wirklich sehr gut. Ich finde, das ist ja ein unfiltriertes, helles. Das gibt es eigentlich viel zu selten. Also schmeckt mir schon sehr gut. Ich trinke aber natürlich auch gerne die anderen Weinstephaner Biere. Selbstverständlich. Oder das muss man so im Podcast sagen.
Ja, 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 ja. Sehr brav, gut. Ja,
das hättest du jetzt nicht sagen dürfen, dass wir dir das gesagt haben.
Also. Aber tatsächlich, ich hab wirklich regelmäßig auch einen Kasten Weinstephaner Bier daheim. Also ich bin jetzt daheim, trinke jetzt nicht so wahnsinnig viel Bier, aber immer mal wieder auch einen Weinstephaner. Trinke ich sehr gerne. Also kann ich tatsächlich guten Gewissens auch sagen,
sehr gut,
dass ich Weinstephaner Bier sehr gerne trinke. Ja, was esse ich dazu? Eigentlich umgekehrt. Wenn ich was esse, dann trinke ich vielleicht ein Bier dazu. Darf ich das so auch sagen?
Ja, natürlich.
Freilich. Ja, wir fragen immer deswegen, weil wir ja immer diese auch die Food Pairing Episoden haben.
Ja, genau.
Okay. Und da interessiert uns natürlich immer besonders, was die Leute dann sagen, weil es gibt ganz verrückte Sachen. Also manche mögen total gern asiatisch scharf essen, zum Weißbier zum Beispiel.
Mhm.
Also deswegen, es kämen immer sehr, 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 sehr interessante Kombinationen zustande, über die man oftmals noch gar nicht nachgedacht hat.
Also bei mir ist es umgekehrt. Also ich esse auch ganz gern mal asiatisch scharf, aber wird auch da einfach ein Bier dazu trinken.
Ja, ja, perfekte Antwort.
Keep it simple.
Aber ich habe eigentlich die Schlussfrage, lieber Anton.
Gut, dann bin
denn die ist nämlich wirklich wahnsinnig wichtig und ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also ich empfinde es einfach so ein bisschen was Ernsteres auch. Als Oberbürgermeister hat man ja wirklich sehr viel Pflicht und Verantwortung, wie wir vorher geredet haben. Wie gehst du damit um, jedes Jahr beim Volksfest anzapfen zu müssen und damit du das auch entsprechend richtig machst? Wie bereitest du dich darauf vor und wie stark kann das deine Karriere beeinflussen als Oberbürgermeister einer bayerischen Stadt, wenn man beim Anzapfen, wie gehst du mit möglichen Versorgungsängsten, falls wir da sein sollten, um? Denn ganz ehrlich, es gibt keine größere Pflicht eines bayerischen Oberbürgermeisters, als das lokale Volksfest zu eröffnen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Stell dir vor, das verhaust, dann ist das ganze Volksfest im Eimer.
Ich kann dir da eine lustige Geschichte aus Oberfellach erzählen. Ja. Dazu, weil am Volksfest, das hat eigentlich bisher immer ganz gut hingehauen. Einmal war Dichtung kaputt, dann ist es nicht gleich richtig, da muss man noch mal ein paar Mal nachhauen. Aber in der Regel ist es eigentlich so, dass ich mir vorgenommen habe, einfach drei Schläge, egal ob es drin ist oder nicht. Schon beim zweiten Schlag haue ich einen dritten nach. Das ist, glaube ich,
Safety-Schlag und
es ist in Ordnung. Ich glaube, da ist, man muss sich nicht so in Szene bringen, dass man sagt, man haut mit einem Schlag drauf oder mit zwei und dann ist es drin. Wahrscheinlich ist er in der Hälfte der Anschläge schon irgendwie beim zweiten Schlag drin oder vielleicht auch beim ersten, ich weiß es nicht. Aber ich haue einfach dreimal drauf. Aber eine lustige Anekdote. Wir sind eigentlich regelmäßig beim Kärntner Heimatherbst Erntedankfest in Oberfellach. Und der frühere Bürgermeister Willi Pacher, der hat da ein Fass angezapft und es war tatsächlich ein sehr, also es gibt es bei uns eigentlich gar nicht mehr, es war ein Holzfass mit Holzverschluss ohne Dichtung und einen Wechsel, der praktisch nicht konisch zulaufend war, sondern einfach gerade. Das heißt, den, wenn du nur einen Millimeter versetzt hast, dann verkantet der. Und er hat angezapft, ich glaube, es waren 15, 16, 17 Schläge, hat ziemlich gespritzt. Ich habe ein paar lustige Fotos gemacht, habe mich köstlich amüsiert, habe ihm die Fotos gezeigt und war sehr amüsiert. Und im Jahr darauf waren wir wieder auch dort beim Erntedankfest. Und wir haben eine Reisegruppe aus Freising dabei gehabt, also ein Bus, waren so circa 50 Leute vom Partnerschaftsverein, die alle vorne in der ersten Reihe standen, wo praktisch die Eröffnung war. Und dann hat der Willi gesagt, ja, dass es ihn freut, dass dieses Jahr der Oberbürgermeister aus Freising das Fass anzapfen wird. Und es war wieder ein Holzfass mit Holzverschluss und ohne Dichtung und mit diesem geraden Wechsel. Und ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube 25, vielleicht 30 Schläge, bis ich das Ding drin gehabt habe. Ich habe meine gesamte Reisegruppe, hat ungefähr das halbe Fass abbekommen. Und dann habe ich mich danach beim Willi entschuldigt und gesagt, du Willi, das tut mir leid, dass ich letztes Jahr so blöd dahergeredet habe. Ich werde es nie wieder machen. Das war tatsächlich dann so ein Erlebnis. Da gibt es aber, glaube ich, in Freising selber, auch in der Presse, keine Fotos. Und das ist auch in Ordnung.
Ja, aber es ist der Abschluss zu dem Ganzen. Als Oberbürgermeister hat man mindestens einmal im Jahr, ob man will oder nicht, mit Bier zu tun. Und das ist beim Anzapfen von Volksfest.
Ja, Gott sei Dank öfters.
Gott sei Dank öfters. Ja, was für ein Schlusswort.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke für die ganzen Infos, die du uns gegeben hast. Wir sehen uns spätestens nächste Woche beim Festumzug.
Ja.
Beziehungsweise vorher wahrscheinlich auf dem Volksfest. Und ja, vielen Dank auch an euch draußen fürs Zuhören wieder.
Genau, falls übrigens wieder Fragen sind zu irgendeinem Thema, schreibt es uns doch bitte. Wir nehmen auch noch Anmeldungen für die Verlosung für unseren Community-Podcast an, also für Brauereiführung, Verkostung mit dem Dr. Lenhardt und so weiter. Und wir sind auch gerade, wenn es terminlich passt, dran. Die Brauereiführung habe ich auch zu lassen kennen. Die schaut, so wie es ausschaut, jetzt aus, dass das unser Braumeister sogar übernimmt. Also da brauche ich nur noch Blätter herreden bei der Bierverkostung.
Das machst du eh gern.
Ja, also das wie passt. Gesagt, das Programm nimmt immer mehr Züge an. Wir haben immer mehr Co- und Guest-Stars. Ja? Also schreibt uns, meldet euch an für die Verlosung, für die Plätze beim Community-Podcast. Es wird ein richtig cooles, rundes Programm.
Podcast@weinstefaner.de.
Wir freuen uns auf euer Feedback.
Formlose, ich möchte gerne teilnehmen.
Genau. Und kommt zur Freising, besucht zur Freising, besucht die Brauerei. Auf weinstefaner.de könnt ihr auch Führungen buchen, wenn ihr mal so kommt. Und geht's aufs Volksfest.
Genau. Und in diesem Sinne, vielen Dank und bis bald. Pfiat euch.
Servus.